Also, dass Religionen Kriege auslösen, halte ich für eine völlig überzeichnete Situation.
Trotzdem bleibt so ein Verdacht, dass gerade monotheistische Religionen vielleicht eine Art von, wie soll man sagen, von Überheblichkeit in sich tragen, schon in ihren Quellen, die das ein Stück weit nahelegen.
Doppelblick. Streitfragen aus christlicher und humanistischer Perspektive. Es diskutieren der Physiker Helmut Fink und der Theologe Frank Vogelsang.
Welche Frage hast du heute für uns mitgebracht, Helmut?
Ich habe heute die Frage mitgebracht: Fördern Religionen den Frieden? Was meinst du?
Ha, eine kurze Frage, eine lange Antwort. Ich denke, das ist tatsächlich ambivalenter, als manche Vertreterinnen und Vertreter von Religion es gerne hätten. Aber ich glaube andererseits, dass das einfache Klischee, Religionen fördern den Krieg oder kriegerische Auseinandersetzung nicht stimmt. Darüber, denke ich mal, werden wir jetzt ins Gespräch kommen.
Ja, also in der Tat muss ich natürlich an unangenehme historische Vorgänge erinnern. Es gab bekanntlich Religionskriege und das nicht zu knapp. Und es gab auch, wenn die Ursache von Kriegen vielleicht nicht die Religion gewesen sein mag, dann doch immerhin ja eine moralische Unterstützung durch Pfarrer, die Waffen gesegnet haben und so weiter. Es gab im Ersten und tatsächlich auch im Zweiten Weltkrieg auf dem Koppelschloss die Losung Gott mit uns, und die Kirche hat sich zumindest in großen Teilen dagegen nicht wirklich gewehrt. Das heißt, die Gruppenidentität, die durch religiöse Zugehörigkeit hervorgerufen wird, ja, die wirkt dann eben abgrenzend, identitätsstiftend und oft eben auch in direkter Koalition mit der weltlichen Macht kriegsfördernd. Das war oft so, dass heute das Christentum in der westlichen Welt sich friedlich darstellt und sich dabei auf Traditionen etwa der Bergpredigt berufen kann. Das will ich gerne anerkennen, aber es bleibt die kritische Nachfrage, wovon hängt das denn ab, ob Religion ja spaltend oder verbindend, kriegerisch oder friedlich wirkt?
Also ich würde ganz gerne da ein paar Unterscheidungen einführen. Das eine ist, weil ich glaube, mehrere Punkte, die du jetzt genannt hast, auseinanderzuhalten sind. Die erste Frage ist die, ob Religionen, wie du ja auch angedeutet hast, auch Kriege fördern können. Das heißt ja, dass man aus religiösen Inhalten eine Motivation zu einem Krieg ableiten kann. Das ist vorgekommen, das kann vorkommen, ist aber sehr selten gewesen. Das zweite ist die Frage, ob Religionen nicht auch eine kriegerische Auseinandersetzung, die aus anderen Gründen besteht, fördern. Das wäre ein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt wäre, ob Religionen die Kraft haben, kriegerischen Auseinandersetzungen, die aus anderen Gründen zustande gekommen sind, zu wehren. Also das sind, glaube ich, drei unterschiedliche Ebenen. Zur ersten, also dass Religionen Kriege auslösen, halte ich für eine völlig überzeichnete Situation. Tatsächlich haben Religionen Kriege ausgelöst. Das wird man leicht nachweisen können. Als erstes fallen einem immer die Kreuzzüge ein. Und da war tatsächlich die religiöse Rolle oder die Rolle christlicher Theologen schon sehr zentral. Das ist, denke ich mal, unbestreitbar. In den allermeisten Fällen aber, und vor allen Dingen im 20. Jahrhundert, kenne ich eigentlich keine große kriegerische Auseinandersetzung, die von Religionen bestimmt wäre. Weder der Erste Weltkrieg noch der Zweite Weltkrieg waren religiös motivierte Kriege. Das heißt, gerade wenn man der Vietnamkrieg, den kann man zunehmen, bis heute zum jetzt in der Ukraine herrschenden Krieg, wo zwei orthodoxe Kirchen sozusagen gegeneinander kämpfen, wenn man das so fassen wollte. Das heißt, in den allermeisten Fällen und im 20. Jahrhundert war durchgehend, gab es keine Kriege, die durch Religionen selbst ausgelöst wurden. Ich finde das erstmal wichtig festzuhalten, weil es zeigt, dass die Rolle von Religionen in Kriegen, zumindest was die Auslösung angeht, stark zu relativieren ist.
Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Wie siehst du den Dreißigjährigen Krieg und wie siehst du den Konfessionskonflikt in Nordirland, der ja in vergangenen
Ja.
Jahrzehnten nicht friedlich war?
Aber du weißt, wie viele Kriege seit dem 30-jährigen Krieg stattgefunden haben. Und die allermeisten, vom 7-jährigen Krieg bis hin zu Krieg gegen Frankreich, die diversen Kriege, Kriege gegen Dänemark, das sind alles Kriege gewesen, die nicht damit zu tun hatten. Und beim 30-jährigen Krieg kann man sogar ganz interessant nachweisen, dass nur die erste Phase von religiösen Auseinandersetzungen geprägt war, so ab 1630, das ist so nach der ersten Hälfte dieses unglaublich langen Krieges, hatten die deutschen Stände schon kapiert, dass es vielleicht desaströs ist, wenn man so stark gegeneinander Krieg führt. Aber dann waren es auswärtige Mächte, nämlich Frankreich und Schweden, die den Krieg gerne erhalten wollten. Und deswegen ist sozusagen der 30-jährige Krieg eigentlich auch nur zur ersten Hälfte ein religiöser Krieg. Da war es, das stimmt, aber eben nur zur Hälfte. Das heißt, diese starke Wahrnehmung, dass Religionen Kriege auslösen, ist doch sehr stark zu relativieren.
Ja, es gilt natürlich nicht für alle Kriege und hochkomplexe Phänomene und langdauernde wie der 30-jährige Krieg haben dann natürlich auch viele Detailursachen. Das will ich gerne anerkennen. Trotzdem bleibt so ein Verdacht, dass gerade monotheistische Religionen vielleicht eine Art von, wie soll man sagen, von Überheblichkeit in sich tragen, schon in ihren Quellen, die das ein Stück weit nahelegen. Also im Christentum, wie siehst du denn die Rolle des Alten Testaments? Ist es nicht so, dass da in diesem Fall das Volk Israel dann halt einfach immer im Recht ist und dann ist man immer stolz drauf, dass man andere besiegt hat und so weiter? Und wenn man das als Teil einer heiligen Schrift sozusagen immer fortträgt und zitiert und so weiter, ist da nicht ein Keim gelegt, dass, wie man in anderem Zusammenhang sagt, dass sozusagen ein Schoß noch fruchtbar bleibt, ne? Dass es immer sein kann, dass gerade Fundamentalisten auch im Grunde in zutreffender Verwendung solcher Quellen sich dann darauf berufen können und in so gewaltförmige Konflikte zurückfallen.
Ja, das ist in der Tat eine Gefahr. Das sehe ich ganz klar. Religionen, wenn denn religiöse Ausrichtung eine gewisse Stärke und Überzeugungskraft entfaltet, sind nie einfach nur harmlos, sondern man muss sehr, sehr sorgsam mit ihr umgehen. Ich sehe darin auch besonders eine theologische Herausforderung. Menschen neigen dazu, Gott auf ihre Seite zu schreiben oder zu behaupten, er sei an ihrer Seite und dann natürlich gegen den Gegner zu kämpfen. Das ist, halte ich für theologisch höchst ambivalent. Ich glaube auch im Alten Testament, dass die Ich würde mich jetzt nicht für alle Textteile festlegen. Man weiß ja, ist nicht ein geschlossener Text, sondern von einem Autor, sondern im Grunde genommen eine Bibliothek sehr unterschiedlicher Texte. Die allermeisten Texte unterscheiden sehr stark zwischen der Rolle Gottes, der sich auch gegen das eigene Volk wenden kann. Dann erweckt Gott Gegner und Feinde, die Israel bekämpfen. Also dann ist sozusagen da ist Gott sozusagen eher auf der Seite der Feinde. Also solche Formulierungen gibt es auch. Also Gott einfach immer nur per se für sich und für die eigene Position zu reklamieren, ist in den alttestamentlichen Texten nicht so leicht abzuleiten.
Ja, also dass jede Seite ihn für sich gerne haben möchte oder auch vereinnahmt. Da denke ich an eine Szene aus einem Spielfilm, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, wo Ritter miteinander kämpfen und gegeneinander reiten. Und da wird zuerst gezeigt, der eine, der hat die Lanze schon bereit und klappt sein Visier herunter und sagt vorher mit Gott für Frankreich. Und der andere in der Gegenrichtung sieht fast genauso aus und sagt mit Gott für England, hat auch die Lanze schon, klappt sein Visier runter, dann reiten sie gegeneinander. Also das ist natürlich eine schöne symbolische Art, genau dieses Problem darzustellen. Wenn Gott auf beiden Seiten ist, dann kämpft er offenbar mit sich selber. Da kann irgendwas nicht stimmen. Ja.
Und, ja. Ich denke, ja, dass, also ich ja. meine, die richtige Wahrnehmung ist, die man auch theologisch, auch kritisch und auch sehr sorgsam beachten muss, die richtige Wahrnehmung ist, dass immer die Gefahr besteht, dass Menschen zu Unrecht Gott auf ihre Seite ziehen, gerade dann, wenn es auch um kriegerische Auseinandersetzungen geht. Das ist wahr, aber das ist kein Automatismus. Es findet sich meiner Ansicht nach auch nicht in den biblischen Texten, nicht durchgehend. Es gibt biblische Texte, da würde ich auch sagen, die sind, ich sag mal, auch für mich als Theologen sehr schwer verdaulich, wenn nicht gar grenzwertig, wo ich denke, also was soll ich mit diesem Text anfangen, der widerspricht all dem, was mir wichtig ist im Glauben an Gott. Aber das eben zeigt ja, dass es sehr, sehr viele andere Texte gibt, die ganz anders argumentieren. Bis hin dazu, was ich gerade sagte, dass in den Texten steht, dass Gott sozusagen auf der Seite der Feinde Israels ist und sozusagen den Israel Feinde erweckt, um sie von dem falschen Weg abzubringen. Also das heißt, da ist Gott bei weitem nicht immer nur auf der Seite Israels und das ist ein Automatismus und der läuft durch. Das ist da okay. Vielfältiger.
Ja, aber trotzdem brauchst du doch, um die friedliche Botschaft herauszuhören, Beurteilungskriterien für solche Textstellen. Das heißt, du hast offenbar schon Wertmaßstäbe, die aber unabhängig von der Religion entstanden sind. Und ich würde vermuten, das hat einfach mit dem Menschenbild der Neuzeit zu tun. Also wenn man erfahren hat oder an historischen Quellen lernen kann, was Krieg bedeutet, welche schrecklichen Folgen er hat, dann möchte man natürlich in Frieden leben. Das ist eine Wertsetzung. Und aber das ist doch keine religiöse Wertsetzung, sondern die Sehnsucht nach Frieden, die hast du doch unabhängig von deiner Religion schon und trägst sie dann an die Texte heran, um auszuwählen, auf welche Texte du dich berufen willst, die du gut findest und auf welche du dich nicht berufen willst, die du ablehnst. Also der Wertmaßstab kommt woanders her.
Ja, das würden jetzt Theologinnen und Theologen anders beschreiben. Ich beziehe mich da mal auf Martin Luther, der hat gesagt, die meisten Theologen, um das nochmal in Klammern deutlich zum Ausdruck zu bringen, die meisten Theologen wissen natürlich davon, dass die Texte sehr, sehr unterschiedliche Ausrichtungen haben und nicht immer genau dasselbe in Variation sagen, sondern zum Teil auch widersprüchlich sind. Was macht man nun damit? Martin Luther hat den Rat gegeben, den Text von der Mitte her interpretieren. Die Mitte ist Jesus Christus. Also sozusagen von dem Offenbarungsgeschehen in dem einen Menschen Jesus von Nazareth her auch alle anderen Texte sich anzueignen. Das ist sozusagen eine Regel, die zeigt, dass man nicht externe Kriterien braucht, um dann zu verstehen, was man für gut hält und was nicht, sondern dass der Text sich selbst interpretiert und er sozusagen eine Mitte hat. Das heißt aber auch, es gibt Ränder. Es gibt Texte, die eher randständig sind und es gibt Texte, die eher in der Mitte sind. Und von den Texten nahe der Mitte, die anderen randständigen zu interpretieren, ist die Aufgabe.
Ja, das überzeugt mich nicht vollständig. Das ist ein Plädoyer für Hermeneutik und Suche nach der Textmitte genau. Und so weiter. Aber ich denke trotzdem, du brauchst externe Kriterien. Das kommt nicht aus der Textmenge selbst. Das glaube ich einfach nicht, zumal es bei Texten über Jesus halt auch andere Stellen als die Bergpredigt gibt. Also du musst einfach interpretieren. Mich interessiert nochmal, wovon hängt es denn jetzt ab, ob die Friedfertigkeit gewinnt? Liegt das nur an der Lektüre religiöser Quellen? Ich würde sagen, nein. Sowas liegt auch an der Erziehung, wenn wir auf die Ebene des Individuums zu sprechen kommen. Und es liegt vor allem auch an Institutionen, wenn wir an die staatliche Ebene denken. Kriege werden ja nicht von Einzelpersonen geführt, sondern das findet auf einer kollektiven Ebene statt. Und ich denke, da hat das 20. und hoffentlich auch das 21. Jahrhundert Positives beizutragen, das aber gerade nicht von der Religion kommt, sondern von internationalen Verträgen, von Institutionen der Friedenssicherung, auch von einem Umgang der Staaten miteinander, wo man erstmal verhandelt und wo man sich vielleicht auf irgendwelchen Sitzungen beschimpft. Das ist alles besser, als die Kavallerie in Gang zu setzen, wie man das in früheren Jahrhunderten getan hätte.
Ja, also, unbestreitbar.
Ja, das heißt, meine These wäre, Friedlichkeit wird durch säkulare Mittel gesichert. Und es ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch sinnvoll und legitim, um nicht zu sagen notwendig, Auswüchse von Religionen kritisch im Blick zu behalten und in einer säkularen Werteordnung auch in den Ansprüchen zu begrenzen, damit nicht Fundamentalismen wieder die Macht ergreifen können.
Ja, da würde ich dir jetzt entschieden widersprechen. Tatsächlich ist es so, dass du jetzt eine Unterscheidung einführst, klar säkular-religiös, die so den schwarzen Peter bei den Religionen lässt und dann die säkulare Kraft ist dann der weiße Ritter, der dann einschreitet und dieser bösen Macht Grenzen setzt, damit sie sich nicht ausgeht. Das ist eine für meiner Sicht völlig falsche Beschreibung, weil eben, das sagte ich gerade auch, die allermeisten Kriege, also die wirklich allermeisten Kriege, weit über 90% würde ich vermuten, eben nicht rein religiös bedingt sind. Das heißt, es sind diese säkularen Kräfte, die zu Kriegen führen. Das könnten Ressourcen sein. Das können Wanderungen von Bevölkerungsgruppen sein. Das kann die Erweiterung eines Territoriums sein. Siehe Putin zum Beispiel, der wird, glaubt man ja nicht, dass er jetzt wirklich religiöse Gründe hat, warum er die Ukraine überfällt, nicht wirklich. Also es gibt eine ganz, warum hat Hitler denn die Osterweiterung, das können Weltanschauungen sein. Also da gibt es eine große Vielzahl und davon sind religiöse Gründe relativ selten. Es gibt sie, also die Kreuzzüge zum Beispiel könnte man, muss man nennen, aber sie sind nicht der Standard. Die allermeisten Kriege, ich hatte gerade den Siebenjährigen Krieg erwähnt, man kann die Frankreich-Deutschland-Kriege nehmen. Also kaum je war einer dieser Kriege bedingt, dass man wirklich, nein, es war nie, dass es religiös war. Zumeist geht es um Territorien, um Landbesitz, um Machtansprüche und natürlich auch um, sag ich mal, Völkerwanderungen und dergleichen mehr. Also all diese Dinge spielen eine Rolle, säkulare Gründe.
Ja, also säkulare und politische Ideologien können natürlich genauso gefährlich sein. Da kann es auch Fundamentalisten geben und die müssen dann auch im Zaum gehalten werden. Das ist völlig richtig. Aber mein Punkt war ein anderer. Mein Punkt war, wie hält man das denn im Zaum? Wie kontrolliert man das denn? Und da würde ich auf Institutionen setzen. Und es scheint mir, das sind keine religiösen Institutionen, die das gewährleisten können, sondern die müssen ja lagerübergreifend anerkannt sein. Und in diesem Sinne säkular. Also das, ich wollte auf den Weg zur Lösung hinaus.
Ja, okay. Da gibt es auch in der Geschichte unterschiedliche, also zum Beispiel auch Religionsfriede oder andere waren auch durch Theologen, Theologinnen gab es ja eben damals noch nicht so, aber waren auch durch Theologen mitbedingt, also das durch religiöse Argumentation. Es gab immer wieder auch Friedensverhandlungen, die von religiösen Vertretern mit initiiert wurden und auch Münster und Osnabrück war sehr stark durchsetzt von auch konfessionellen Neufestlegungen. Also auf welche Bezüge, auf welchen Zustand kann man sich beziehen, um nicht wieder an wie auch immer religiös motivierten Auseinandersetzungen stattgeben zu lassen am Ende des 30-jährigen Krieges. Also kurzum, Religionen haben da eine ambivalente Rolle. Was aber stimmt, und das ist ja in dieser ursprünglichen Unterscheidung, die ich gerade zu Anfang gemacht habe, dieser zweite Teil. Religionen können in der Tat genutzt werden, um Kriege zu führen. Und da ist, sage ich jetzt mal auch als Theologe, ist es für mich außerordentlich erstaunlich, wie das immer wieder gemacht wurde. Also wenn die Deutschen gegen die Franzosen zu Felde gezogen sind, 1817 oder 1914, dann mit diesem Koppelschloss Gott mit uns. Also das ist mir, also da ich immer auf der anderen Seite stehen, unbestreitbar Christen. Ja, also selbst wenn man das als religiösen Krieg framen wollte. Ich denke, was da zeigt, ist, dass es einen unheilvollen Opportunismus der Religionen geben kann, jedenfalls der etablierten Religionen. Das, glaube ich, gilt. Das heißt, man muss immer schauen, dass Religion nicht säkulare Gründe sozusagen stützen. Und auch heute Kirill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, stützt mit religiösen Symbolen den säkular verursachten und säkular geführten, mit säkularen Zielen versehenen Krieg Putins. Also ich denke, da kann man es ganz gut nachvollziehen. Da spielt die Religion eine unheilvolle Rolle, das ist wahr, aber sie ist nicht Auslöser. Also Kyrill ist nicht zu Putin gegangen, hat gesagt, jetzt führ doch endlich mal einen Krieg, wir müssen diese ukrainisch-orthodoxe Kirche loswerden. Das ist nicht der Punkt. Es hat aber da, aber es wird sozusagen dann gestützt und das ist problematisch.
Ja, wenn du Opportunismus in den Kirchen am Werk siehst, dann will ich dir da jetzt nicht widersprechen, aber ich würde gerne eine Frage nachschieben, nämlich sind das nur persönliche Schwächen der handelnden Personen? Ist das Zufall, dieser Opportunismus, oder ist nicht die Frage naheliegend, ob es dafür strukturelle Gründe gibt? Denn ja, die Kirchen, die gerade die monotheistischen Religionen, leben doch von jeher von einer gewissen Autoritätsgläubigkeit. So würde ich das jetzt mal sagen. Da gibt es einen hierarchischen Aufbau, da gibt es einen allmächtigen Gott. Und dass aus dieser Denkweise heraus man sich dann auch mit der staatlichen Macht gemein macht und die stützt, sozusagen die herrschende Autorität stützt, das ist doch dann irgendwie naheliegend, zumal diese staatliche Autorität Kirchen ja dann immer auch gewisse Rechte, Wirkungsmöglichkeiten, Privilegien einräumen kann. Insofern, der Opportunismus hat Gründe, oder?
Der Opportunismus hat Gründe, dem würde ich zustimmen, wobei ich sag mal, man schon fast sagen kann, die primäre Ursache liegt aber wieder im sozusagen säkularen, im weltlichen. Bekanntermaßen haben ja Papst und Kaiser im Mittelalter ziemlich drum gerungen, wer die Oberhand behält. Genau, die beiden haben gerungen. Das heißt, es war nicht die Kirche, die die Hierarchie eingeführt hat, sondern die Kirche hat versucht, die Hierarchie sozusagen, die schon da war, zu delegitimieren, zu schwächen. Heinrich IV. Musste nach Canossa wandern und pilgern und um Abbitte bitten. Also von daher gab es sozusagen immer schon eine Auseinandersetzung. Und ich würde, es fällt sehr schwer zu sagen, dass die Religion die Hierarchie in irgendeiner Weise eingeführt, besonders gestützt. Sie hat sie gestützt, aber sie ist nicht originäre Quelle für, oder überhaupt die Quelle von Hierarchie. Das waren eher, wenn man so will, säkulare Kräfte, die damals eben hierarchisch waren. Da wirst du auch wenig andere Quellen finden im 13., 14. Jahrhundert. 14. Jahrhundert mit der Renaissance beginnt es so langsam, sich zu öffnen. Aber vorher hast du da relativ wenig Quellen, die da auf demokratische, nicht hierarchische Strukturen hinweisen.
Naja, gut, das ist historisch sicher richtig. Die Kirche hat hierarchische Prinzipien und Autoritätsgläubigkeit nicht erfunden. Das ist schon wahr. Aber wie kommen wir jetzt zu einer Lösung? Also wie können wir Friedfertigkeit gewährleisten?
Ja, da würde ich noch mal gerne anknüpfen. Also ich sehe tatsächlich die Gefahr, das hatte ich auch ja zugegeben. Also erstens nicht, dass Religionen Kriege auslösen. Das geschieht sehr, sehr selten. Aber die Gefahr ist, dass Religionen Kriege stützen, die aus anderen säkularen Gründen ausgelöst wurden. Und dazu braucht es eine sehr gute Kraft oder eine ausgebaute Kraft innerhalb der religiösen Organisationen, die so etwas verhindert. Das ist aber schwierig, da gebe ich dir recht. Also die bisherige Erfahrung ist, dass in Zweifel Religionen nicht dem Staat in den Arm gefallen sind, wenn er einen Krieg führen wollte. Und man sieht es heute leider auch eben bei Kyrill und Putin. Der Kyrill stützt diese Fantasien, Allmachtsfantasien Putins. Er ist nicht derjenige, der aus religiösen Gründen Einhalt gebietet. Und das ist ein Problem. Das sehe ich auch. Also da hat die Religion auch keine gute Rolle. Und da ist es auch kein Ruhmesblatt. Aber ich meine, da sind wir in einer innerreligiösen Diskussion und es gibt ja nicht wenige Menschen, die sich sehr dafür eingesetzt haben, gerade die friedfertigen Traditionen auch in den Religionen immer wieder hervorzuheben. Ob das letztlich gelingt, ob das obsiegt, ich hoffe sehr, aber das ist eine offene Auseinandersetzung.
Würdest du denn zustimmen, dass es nicht ausreicht, die Charakterbildung des Einzelnen in den Blick zu nehmen? Also das spielt eine Rolle, wenn es irgendwie um Friedlichkeit auf dem Schulhof geht oder so, aber wenn es um die staatliche Ebene geht, dann ist es ja nicht damit getan, den Leuten zu sagen, naja, also seid mal schön friedlich und da sozusagen eine moralische Erziehung stattfinden zu lassen, ja, die mag ja nützlich sein. Aber auf dieser Ebene braucht man halt Institutionen, weil es für menschliches Verhalten noch andere Determinanten gibt als die persönlichen Wertvorstellungen. Also politische Determinanten, ökonomische Determinanten. In welchem System leben die Leute? Welche Handlungsmöglichkeiten haben sie da? Auch welches mediale Geschehen prägt die Denkweisen? Das ist ja alles überindividuell und deswegen muss man eben auch auf so einer systemischen Ebene ansetzen.
Ja, dem würde ich sehr zustimmen. Das ist immer auch eine Frage der Organisation und der Institution und der Fähigkeit von Menschen miteinander sozusagen zu kommunizieren, sich auf gemeinsame Ziele auszurichten. Also es gab ja in den Religionen, auch wenn sie, sag ich mal, unrühmlich oft diesen säkularen kriegerischen Kräften zur Seite standen, gab es auch immer Widerstände. Also es ist zum Beispiel ja ganz interessant zu sehen, dass gerade in der katholischen Kirche, die ja in der Hierarchie eher immer auch dem Staat, der Krieg führte oder Kolonien aufbaute, sozusagen zur Seite stand, dass es aber dort in bestimmten Orten immer auch schon Widerstände gab. Also die Franziskaner und die Minoritenorden, die Jesuiten, die sich auf die Seite sozusagen der indigenen Bevölkerung geschlagen haben und sich gegen die eigene Mutterkirche sozusagen gewendet haben. Also solche Möglichkeiten gibt es, und das hängt natürlich auch daran, dass diese Orden ihre eigene organisatorische Struktur hatten. Das waren nicht einfach nur die Gutmenschen, die sich gesammelt haben. Die Bekennende Kirche im Zweiten Weltkrieg war eine rudimentäre organisatorische Struktur. Das waren nicht nur einzelne Menschen, die sich versammelt haben. Also da würde ich dir sehr recht geben, es braucht auch die Organisation, und das ist auch eine theologische Herausforderung.
Wobei man natürlich vielleicht mit einem Schuss Zynismus auch sagen kann, dass solche Widerstandskreise deswegen funktioniert haben und deswegen die verheerenden, gewaltausübenden staatlichen Autoritäten nicht anerkannt haben, weil sie in ihrer Denkweise eine andere gefühlte Autorität hatten. Nämlich
Das würde ich nicht in Abrede stellen, aber
Gott,
das.
Jesus und die eigene Kirche und so weiter, dann fällt es natürlich leichter. Aber für die Zukunft sehe ich den Weg eigentlich eher in lenkenden Organisationen und einem kollektiven Werte, ja, einer Werteakzeptanz sozusagen. Wobei trotzdem das Problem bleibt, dass friedliches Handeln auch ein entsprechendes Gegenüber braucht. Also dann muss es immer auch eine andere Seite geben, die dazu bereit ist, die dafür empfänglich ist. Also ich denke an dein Kirill-Beispiel, da wird das dann mit den internationalen Verträgen und internationalen Institutionen halt schwierig, ne? Die sind da an ihre Grenze gestoßen.
Ja, das ist ein ganz schwieriges Feld. Du hast ja begonnen mit der Frage, wie sich Religionen in kriegerischen Auseinandersetzungen verhalten und ob sie nicht Kriege stützen, nicht gerade sogar sie verursachen. Ich denke, das haben wir jetzt so ein bisschen eruiert. Würdest du sagen, deine Ausgangsfrage, der sind wir nachgekommen, oder bleiben da viele Fragen offen?
Also wir haben viele relevante Aspekte besprochen und also ich sehe, dass die Rolle von Religionen in Geschichte und Gegenwart differenziert betrachtet werden muss. Ehrlich gesagt habe ich das vorher auch schon gesehen, aber unser Gespräch hat das mal wieder bestätigt.
Und ich denke, wir werden daran sicherlich noch vielleicht das ein oder andere Gespräch anknüpfen können, weil diese Herausforderung bleibt. Und dem würde ich wiederum sehr zustimmen. Religionen unterliegen immer der Gefahr, dass sie zumindest kriegerische Auseinandersetzungen stützen. Und ich habe so eine gewisse Ahnung, dass sogar in unseren Gefilden zurzeit so etwas auch sich wieder anbahnen kann. Also insofern muss man immer sehr wachsam sein. Und da können vielleicht Gespräche, wie wir sie jetzt geführt haben, auch klärend dazu beitragen.
Ja, mir kam auch noch der Gedanke, dass in der Tat Säkularität alleine nicht für jede Art von Problem die Lösung ist, und dass man eben auch noch humanistische Werte dazu braucht. Das sagt das Wort Säkularität alleine ja noch nicht. Das will ich auch gerne im Blick behalten, auch bei künftigen Gesprächen.
Das werden wir tun. Dann bis bald.
Bis bald.